Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Tom Mangret, Moderator und Hamburger. Und nicht alleine hier.
Hallo, Sie an den Geräten da draußen. Hallo Ole, ich bin Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und ich wohne nur in Hamburg. Und weil Ole hier immer so flext mit, ich bin Hamburger geboren, gebürtig, ja. Hausgeburt, was ja, auch
man
immer.
Man hört es auch.
Ja, meine Mutter ist an der Alster aufgewachsen.
An so, der Alster?
Ja, direkt bei Bodos Bootsteg quasi.
Bei Bodo!
Nimm das, Ole.
Ach was. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Schlecht, also auf der, nee, es gibt ja mittlerweile keine schlechten Seiten mehr. Das wechselt ja immer, welches die gute Alsterseite und welche die schlechte Alsterseite ist.
Na, ich kenne mich nur im Westen, ich kenne mich tatsächlich nur auf der, also ich habe immer dieses Gefühl, get lost in Hamburg Ost. Jetzt nichts gegen den Hamburg Osten, aber ich kenne mich da einfach nicht aus. Kaum fahre ich auf die andere Alsterseite, weiß ich nicht mehr, wie ich nicht verloren gehen soll.
Ja, ihr wisst wahrscheinlich auch nicht, wie ihr verloren gehen sollt. Deswegen habt ihr wieder eingeschaltet. Wir sind hier, um uns heute wieder besser kennenzulernen. Wir reden über Kunst und Kultur und alles, was so dazwischen passiert. Und heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, denn ich weiß immer noch nicht so wirklich, was das eigentlich ist. Heute geht es um das große Thema Talent. Ja, du lachst.
Ja,
habe ich schön anmoderiert. Ne?
Ich lache deshalb, weil ich natürlich als Frau in der im Kulturbusiness, im Showbusiness, sehr, sehr lange das Talent war. Also man, so bis 40, so eine Art Nachwuchsautorin, die nicht mit den gestandenen Autorinnen um die 30 zu vergleichen ist. Also als Frau bist du sehr lange einfach nur talentiert, vielversprechend, Fräulein Wunder.
Oh, wirklich?
Und ab 40 bist du dann einfach so eine mittelalte Autorin. Deshalb, dieser Talentbegriff ist für mich
der ist sehr negativ besetzt.
Irgendwie irritierend. Also ich wusste nie so recht, was das eigentlich bedeutet. Ich fand das, habe das nie als Auszeichnung empfunden, sondern immer nur als Möglichkeit, meine Arbeit eigentlich so ein bisschen zu verniedlichen, komischerweise.
Ah, okay. Das ist interessant. Ich habe eine ganz einfache Definition von Talent. Ich glaube nämlich nicht so richtig an Talent. Ich glaube eher, dass eine ganz starke intrinsische Motivation zu Talent führt. Also wenn du irgendwas richtig gut findest, dann beschäftigst du dich auch einfach unglaublich viel damit. Und deswegen wirst du in dieser einen Sache dann besser. Ich weiß nicht, ich glaube da irgendwie so ganz stark dran. Vielleicht ist es auch einfach nur in meinem Fall so. Und deswegen fällt mir das schwer, Talent bei... Also ich glaube nicht daran, dass du geboren bist mit einer Gabe, die du besser kannst als alle anderen. Ich glaube, dass hinter jedem großen Talent unglaublich viele Stunden Arbeit stecken. Nur, dass es bei vielen großen Künstlern nicht als Arbeit wahrgenommen wurde, sondern als eine Dringlichkeit, diese Sache auszuführen. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei ich glaube, dass am Anfang natürlich schon sowas steht wie was fällt dir leicht und was fällt dir schwer? Also meine Mutter, die ja hier an der Alster aufgewachsen ist.
Bei Bodo.
Ist, bei Bodos Bootsteg, genau. Die konnte wirklich ziemlich gut Klavier spielen. Also mein Opa war Opernsänger. Es stand ein Klavier in der kleinen Künstlerwohnung. Und meine Mutter war ziemlich gut an diesem Klavier, hat aber sehr kleine Hände. Und hat, nachdem sie zusammen mit meinem Vater ein Haus gebaut hat, im Spessart.
Ein ganz kleines Klavier gebaut.
Nein, da stand das Klavier auch noch bei uns im Haus und meine Mutter hätte immer so gerne weiter gespielt, hat aber durch die Arbeit am Bau, also die hat das ja mitgebaut, das Haus, okay, ja. Das Gefühl, dass ihre Hände nicht mehr so flexibel sind und weil sie auch recht klein war, konnte sie keine Oktave mehr greifen, was sie sehr unglücklich gemacht hat und hat dann beschlossen, dass die Tochter mit den blonden, langen Haaren doch das Klavierspielen übernehmen könnte.
Sprechen wir über dich?
Genau. Ja. Die Tochter war aber immer wahnsinnig schlecht darin, Musik zu machen. Also ich hatte nach 7 Jahren Klavierunterricht keinen ordentlichen Anschlag. Was ich aber immer gut konnte, war Musik interpretieren. Also ich konnte immer schon ganz gut singen. Ich habe dann später Turnier getanzt und so. Also, ne? Also ich glaube, es gibt schon so Sachen, für die du
Weil du wahrscheinlich auch keine Lust drauf hattest, oder? Das geht ja Hand in Hand.
Ja, also doch. Ach, ich fand das Bild schon ganz schön. So ein Mädchen mit blonden Haaren, die so Chopin spielt oder sowas.
Ja, das finde ich auch ein schönes Bild.
Ja, aber leider habe ich es einfach echt nie hingekriegt. Überhaupt nicht. Und ich habe mich auch wirklich gequält. Und ich würde sagen, ich war größtmöglich untalentiert. Und nach 7 Jahren bin ich wirklich, beim fröhlichen Landmann angekommen oder so. Also echt, wirklich ernüchternd. Das Schreiben hingegen, und da wird es, glaube ich, interessant mit deiner intrinsischen Motivation. Ich habe das nie so als was gesehen, was ich gerne tun will. Überhaupt nicht. Ich war immer zu faul. Okay. Ich wollte immer Jungs und Mofas und tanzen, singen fand ich gut.
Klar.
Ausgehen, Partys und so. Ich hätte mich jetzt nie freiwillig mit dem Schreiben beschäftigt. Ich habe immer viel gelesen, aber Schreiben war mir zu anstrengend. Das haben hingegen immer Leute gesagt, dass ich das können würde. Also mein Deutschlehrer schon in der 11. Klasse hat mich belatschert, ob ich nicht zur Schülerzeitung gehen will, und ich immer, nö, kein Bock. So. Und dann habe ich nach dem Abi ein bisschen rumstudiert, habe abgebrochen, habe gekellnert. Dann hat mein Vater gesagt, willst du nicht ein Praktikum bei der Zeitung machen? Der hat in der Druckerei gearbeitet. Nee, eigentlich kein Bock. Und dann hat er mich mehr oder weniger gezwungen, hat gesagt, du machst es jetzt, wenn es doof ist, kannst du weiter kellnern. Ansonsten machst du halt was anderes mit deinem Abitur. Und auch dann bei der Zeitung habe ich so gedacht, nee, jetzt mache ich halt also 6 Wochen Praktikum. Und dann haben wiederum die Ressortleiter gesagt, über den Karnickel-Züchter-Schwimmverein zu schreiben, so gut, das muss man schon erstmal hinkriegen.
Das kann sie schon mal sehr gut.
Genau, vielleicht solltest du da mal. Und ich dachte immer, ach nee, kein Bock und so. Und es hat sich wirklich, mich haben einfach immer wieder Leute drauf hingewiesen und da drauf gestoßen, bis ich dann dachte, ich muss jetzt auch mal mit irgendwas Geld verdienen und das zweite Studium abgebrochen hatte. Und dann dachte, vielleicht probiere ich das einfach mal, was ich angeblich so gut kann. Und dann habe ich gemerkt, oh ja, da ist eine Motivation und da ist ein Drang danach, Geschichten zu erzählen. Und das macht mir schon Spaß. Und von dem Moment an, das war dann wie so, bam, da hat sich so ein Fenster aufgetan. Und dann habe ich auch angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und so. Aber bei mir war das schon so, dass offenbar andere Menschen ein Talent gesehen haben, das ich hatte. Wobei ich auch immer noch, wenn ich gefragt werde, warum machst du das, dann muss ich leider immer sagen, weil ich nichts anderes kann, glaube ich.
Das ist doch aber eine gute Antwort.
Ja, aber
das ist eine sehr gute Antwort, also in vielerlei Hinsicht. Das ist halt, also kommt drauf an, wie man sie interpretiert. Also wenn man sie interpretiert als, ich muss halt irgendwo Geld verdienen und das kann ich. Aber du könntest es ja auch so interpretieren, dass du musst das halt machen.
Ja, ich muss, also ich habe das jetzt tatsächlich gemerkt, das war interessant, wirklich im späten Alter von letztes Jahr im Sommer 48, als ich so wenig Zeit zum Schreiben hatte, oder im Frühjahr letztes Jahr, weil mein Sohn weil die Schulen geschlossen hatten und ich gemerkt habe, ich möchte unbedingt schreiben, und es geht nicht nur um die Deadlines, die ich zu erfüllen habe für das Romanmanuskript, sondern ich habe die Geschichte im Kopf, ich möchte schreiben, und dieses Nicht-Schreiben können, weil ich die Möglichkeit nicht hatte, weil ich keine Zeit und keine Ruhe hatte, hat mich zutiefst unglücklich gemacht, was ich echt erstaunlich fand, weil mir das vorher nie klar war, dass das offensichtlich doch so ein Need ist für mich, dass ich ohne Schreiben unglücklich werde. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch nur so eine Gewöhnung ist, weil ich das halt seit 25 Jahren mache, oder ob das dann doch, ja, vielleicht ist es wirklich doch mehr. Also es ist mir offenbar ein Bedürfnis.
Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass es immer wieder Leute gab, die dich darauf hingewiesen haben. Das ist nämlich ein ganz großer Punkt, den ich heute mitnehmen wollte. Also ich glaube, dass es super wichtig in jeder Kunst und in jedem Handwerk ist, dass da Leute sind, die irgendetwas in dir sehen und die dich bestärken. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich niemals Musiker geworden wäre, niemals Sänger, wenn da nicht von Anfang an meine Eltern gewesen wären, die ganze Zeit gesagt haben, das ist irgendwie gut, was du machst, mach das weiter. Und das war, glaube ich, wichtig am Anfang. Aber irgendwann ist das natürlich nicht mehr so wichtig, weil man sich emanzipiert und weil man selbstständig sein möchte und weil es dann nicht mehr so wichtig ist, wie die Eltern das finden, zumindest in der Pubertät. Und dann gab es bei mir immer wieder auch so Musiklehrer oder so Leute, die gesagt haben, du kannst das richtig gut, mach das mal weiter, du kannst es besser als die anderen, verfolg das bitte. Und ich hatte so rückblickend immer Leute, die, ähnlich wie bei dir, die immer gesagt haben, nee, mach das mal weiter. Und ich glaube, dass ohne diese Leute hätte ich niemals das Selbstbewusstsein aufgebaut, mich dann wirklich mal auf eine Bühne zu stellen und es auch auszuprobieren.
Aber ist es dann vielleicht so, dass das, was man Talent nennt, eine Mischung ist aus vielleicht schon einer kleinen Gabe, also etwas, das einem leicht fällt und dass man dann so rausfiltert und dass man sich deshalb auch gerne damit beschäftigt, weil das natürlich zu Erfolgserlebnissen für einen selbst führt und zwar relativ leicht und dann ist aber vor allem ein Resonanzraum braucht.
Ja.
Also so Wände, gegen die du das spielen kannst und die dann, wenn sie das zurückwerfen, so aufleuchten und sagen, ja, getroffen. Nochmal getroffen. Und das ist natürlich, das macht natürlich irre glücklich. Und vielleicht wird so dieser Mythos Talent daraus.
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Aber es gibt es doch eigentlich auch, gibt es nicht sogar in allen Sprachen? Dieses Wort, also
ob es das in allen Sprachen gibt, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Nicht,
es gibt auf jeden Fall Talent, könnte ich dir anbieten.
Das
war es dann aber auch schon.
You're talented.
Ja.
You're gifted.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das das Gleiche bedeutet, wirklich.
Aber ist man im englischen Sprachraum als Talent, ist man doch noch irgendwie, ist man so ein Anfänger,
ja,
oder?
Ja, genau. Da ist man eher so ein, weiß ich auch
ja,
gar nicht.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte,
genau.
Ich das Gefühl hatte, dass ich immer so die talentierte Autorin war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich zu alt war. Die talentierte Autorin und dann musste ich erst nochmal richtig kämpfen, um dann die etablierte Autorin zu sein. Also zwischendrin gab es da gar nicht so viel.
Das ist lustig, das ist in der Musik auch so. Wir haben, ich glaube, mit unserem dritten Album, da gab es uns schon, über 10 Jahre als Band, hieß es trotzdem noch die Newcomer-Band Tonbandgerät.
Ja, weil ihr so jung wart einfach.
Nee, ich glaube, es liegt daran, in der Musik bist du Newcomer. Bis zu dem Punkt, wo es mal richtig geknallt hat, also wo ein riesiger Erfolg da war, dann bist du kein Newcomer mehr und bis dahin bist du immer der Newcomer, glaube ich.
Ja, aber irgendwie ist das ja auch ganz, ich meine, ich habe mich jetzt gleich am Anfang so ein bisschen gewehrt gegen den Begriff, aber natürlich ist es auch so eine kleine Glitzerkrone, die dir da verliehen wird, ne? Es ist auch so ein... Es ist so ein bisschen so eine Dekoration, die man so auf den Kopf kriegt, wenn dir Leute, die was können oder die es beurteilen können, sagen, du bist talentiert.
Wirklich? Ich habe dann immer eher das Gefühl, nee, ich stehe, seit ich irgendwie 10 bin, auf irgendwelchen Bühnen und erzähle Quatsch auf der Bühne. So, das mache ich, seitdem ich 10 Jahre alt bin.
Du bist Britney Spears.
Nein,
eigentlich.
Ja, genau, I'm Britney. Nee, aber weißt du, das mache ich, seitdem ich 10 bin. Natürlich habe ich irgendwann gelernt, einigermaßen souverän dabei zu sein. Und das hat nichts mit Talent zu tun, sondern ich bin so oft gescheitert und ich habe so oft schlechte Gags erzählt und ich habe so oft stammelnd auf der Bühne in leere Augen geguckt, dass, ne, weißt du, dass ich das irgendwann gelernt habe. Was mich immer noch nicht davon befreit, dass nicht manchmal Sachen nicht funktionieren. Aber ich finde manchmal so dieses, ey, du hast echt Talent, was du da gerade machst. Und dann ist es so, nee, ich habe halt super lange Jahre daran gearbeitet, dass es so ist.
Das ist einfach ein starker Wille, es trotz aller Niederlagen weiter zu versuchen.
Ja, scheitern als Chance, immer und immer wieder. Das ist ja sowieso in jeder KünstlerInnenbiografie, glaube ich, drin.
Ja, vielleicht ist Talent auch dann eben das, was dich am Ende zur KünstlerIn macht oder nicht.
Ja,
eben nicht das Talent, sondern der Wille,
ja.
Immer wieder gegen die Wand zu fahren, weil du das halt machen willst.
Ja, und das Verklärungssyndrom. Also dieses Syndrom, was dir die Sachen, die eigentlich nicht so gut waren, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, dass sie dir wieder total toll erscheinen. Also das hat
deine eigenen Sachen?
Ja, das hatten wir am Anfang mit der Band super oft. Da haben wir hier in Hamburg in der Astra-Stube vor 3 zahlenden Gästen gespielt und das war alles überhaupt nicht toll. Ganz schlimmer Sound, 5-mal den Text vergessen und alles rumpelig gewesen. Und 2 Wochen später war es der größte Abend, den es jemals gab.
Das hat man vielleicht nur als Band. Ja. Als Schriftstellerin bist du einfach viel zu allein mit deinem Scheiß. Und ich schaue auf jedes frisch erschienene Buch, mit dem ich dann so nach der 7. Fassung und dem Lektorat, durch das ich mit meinem Lektor gegangen bin und so, ich dann denke, okay, jetzt kann ich damit rausgehen, jetzt ist es okay. Und kaum ist es erschienen und ich fange an, dann Lesungen zu machen oder da nochmal reinzugucken, denke ich immer, ach du Scheiße.
Ey, wie. Das habe ich wirklich geschrieben.
Oh Gott, ist es so? Wie konnte ich mich trauen, auch nur meine Nase über die Grasnarbe zu heben mit dem Ding? Das ist so unfassbar schlecht.
Ist es so,
ja,
dass wenn du dann auf Lesereise zum Beispiel bist, dann Sätze auch weglässt,
natürlich,
nicht vorliest und die so verschweigst oder die so ausschwärzt?
Ja, ich habe in meinem Leseexemplar so eine Strichversion. Also das ist eine Strichversion, da habe ich vorher ganz, ganz viel drin rumgemalt, offiziell, um zu kürzen, damit ich so genau auf die Zeit komme, die ich so in meinem Programm brauche. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass ich dann was lese und dann so einen Satz oder einen Absatz lese und das ist so ein Cringe-Festival plötzlich. Und ich denke, Cringe-Festival. Verdammt. Ja. Und dann streiche ich das einfach so weg und tue so, als würde der da gar nicht stehen.
Ja.
Ja. Das ist auch ein Talent, finde ich. Ich finde ein großes Talent, das man haben muss, wenn man irgendeine Art von Kunst macht, ist ja eh einfach so hochstapeln, blöffen.
Ja, sowieso.
Blöffen. Also vielleicht gehört auch das echt dazu. Vielleicht ist das mein größtes Talent, dass ich ganz gut blöffen kann. Ich kann auch so halbgare Theorien zu allem Möglichen immer loslassen, obwohl ich keine Ahnung von irgendwas habe.
Klar, das ist wahrscheinlich eine wichtige Aufgabe auch in deinem Beruf. Ich weiß nicht, wie es in deinem Kulturfeld ist. Bei uns in der Musik ist es auf jeden Fall auch so, dass du wahnsinnig blöffen musst, vor allem am Anfang, wenn du deine Kunst einer Plattenfirma verkaufen willst. Ne? Also weil du irgendwann hast du dann Gespräche mit Menschen und die musst du dann ja überzeugen von dem, was du da gemacht hast. Und kein Künstler und keine Künstlerin auf der ganzen Welt ist, bevor so eine Platte rausgekommen ist, glaube ich, zu 100% sicher mit ihrem Werk. Ne?
Also, nie. Nee, genau, also nie. Auch nach der 70. Platte nicht.
Genau.
Nach dem 70.
Und trotzdem
Roman.
Musst du
wie dann heißen diese so Leute?
A&R.
Oh Gott, ich
Artist and Repertoire, ja.
Die in so Filmen werden die immer so als so totale gemeine Menschenverschleißer.
Das sind ganz interessante Leute, genau. Für alle HörerInnen, die gerade nicht wissen, was A&R sind. Das sind Menschen, die bei Plattenfirmen arbeiten, die dafür zuständig sind, neue Musik zu akquirieren. Das ist die erste Sache. Also die sind immer auf der Suche nach dem neuesten heißen Scheiß und signen dann Künstler und Künstlerinnen. Und auf der anderen Seite setzen die sich mit bestehenden KünstlerInnen auseinander und sind so der Sparringspartner, wenn es auch ans Album geht. So ein bisschen wie ein Lektor.
Oh ja.
Also nicht so, ich glaube nicht so eng, aber die haben trotzdem auch immer eine Meinung und wollen so ein bisschen.
Ah, interessant. Das wusste ich gar nicht, dass die sich dann doch auch inhaltlich einbringen können oder wollen. Das
aber
ist
die
ja
sind dann oft so, nee, also der Satz, den finde ich jetzt nicht so gut. Okay, danke.
Okay, der Song ist okay, aber anderer Text, andere Melodie. Ja. Anderer Beat.
Ich habe irgendwie nicht die besten Erfahrungen gemacht, aber es gibt schon auch richtig gute, nette A&Rs da draußen.
A&R, wie wird man denn eigentlich A&R?
Ja, ich glaube, du musst
Talentsucher.
Ich glaube, du musst ziemlich trinkfest sein. Das ist schon mal eine wichtige Qualifikation. Und du musst auch so eine Laberbacke sein und Charisma haben. Du musst Leute so einfangen.
Eigentlich
können,
so Verkäufer, oder?
Ja, schon auch ein bisschen. Und du musst natürlich auch, das möchte ich denen auch gar nicht absprechen, einen Riecher haben für die Zukunft.
Aber auch das ist doch ein spezielles Talent, Ole.
Ja, auf jeden Fall.
Total. Ich finde es sehr schön, dass du vorhin Kulturfeld gesagt hast. Das Wort habe ich noch nie gehört. Und ich stelle mir sofort vor, wie so ein Kochfeld. Auf dem
so
wir so
Ceran-Ding.
Ja, auf dem wir stehen auf so, es gibt so 4 Platten und auf der einen stehst du und auf der anderen steht ich. Ja. Und hier ist noch das Theater und hier ist die bildende Kunst. Ja. So, das finde ich ganz schön. Stehen wir alle auf so Kochfeldern.
Gerade ist eher so auf 2 oder 3.
Ja, ist nicht so heiß
so
von
warm,
unten, nicht so,
so
viel Hitze.
Gerade passiert irgendwie nicht so viel.
Ja, aber es ist doch in unserer Arbeit eh immer so zwischen die Mischung zwischen, ist immer so ein schmaler Grat zwischen kocht nicht und verbrennt alles.
Ja. Auch also, man selber. Auch man selber. Ja. Man pendelt immer so zwischen. Das ist ein schönes Bild. Man hat eigentlich immer die ganze Zeit die Hand am Regler
ja.
und pendelt die ganze Zeit zwischen 9 und 0.
Ja, ist wie Pudding kochen.
Ja. Sehr, oh, sehr gut.
Ah.
Sehr gut.
Ah. Weil es verbrennt sofort, aber wenn du nicht heiß genug drehst, dann stockt er halt nicht. Dann bleibt er halt flüssig.
Finde ich gut. Als ich an Talent gedacht habe und an unsere Sendung heute.
Hast du an mich gedacht?
Ja, natürlich habe ich an dich gedacht. Ich habe ja letzte Sendung erfahren, dass du so klug bist. Deswegen habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben, um heute tolle Fragen vorzubereiten. Ich habe mich gefragt, ob du jetzt gerade als gestandene Autorin, als nicht mehr Newcomerin, ob du da eigentlich noch selber dein Talent förderst oder verwaltest du das eher?
Oh, das wäre ja ein Armutszeugnis. Das wäre ja, könnte ich ja sterben. Also, ich glaube ganz fest daran, dass es nicht nur in meinem Beruf, sondern würde ich nicht nur von mir sprechen, also dass es in allen Ecken des Lebens darum geht, gerade wenn du dann vielleicht die 40 mal überschritten hast, wenn die sogenannte zweite Hälfte kommt, eben nicht das, was ist, zu verwalten, sonst wirst du nämlich einfach nur alt, sondern immer, immer weiterentwickeln. Und ich weiß nicht, wie das in der Musik ist, aber also als Schriftstellerin war ich mit 40 noch relativ jung. Jetzt bin ich so im besten Fußballeralter, würde ich sagen, so in meiner Branche.
Du bist in einer Prime.
Ja. Ich okay. bin so, wahrscheinlich bin ich so, gehe ich so Richtung, gehe ich so Richtung Zenit und da, dann ist aber natürlich, droht natürlich die Gefahr, A, des Abstiegs und B, dass man da oben auf so einem Hochplateau unterwegs ist, das ja auch irgendwie boring ist. Und ich glaube wirklich, dass das sehr, sehr schnell sehr langweilig wird, wenn du einfach nur denkst, okay, das kann ich, das mache ich jetzt und davon mache ich jetzt nur noch Strichversionen, weil es die sichere Nummer ist. Und das ist ja sowohl, also echt sowohl in einem, ob jetzt ein künstlerischer Beruf oder ein anderer Beruf, aber auch im Leben, das ist ja eine furchtbare Vorstellung. Es machen ja nichtsdestotrotz leider sehr, sehr viele Leute, was furchtbar ist, aber es ist vielleicht auch, vielleicht ist das sowas Konservatives, vielleicht arbeitet konservative Politik so, wir erreichen was und dann halten wir das und das verwalten wir und da darf sich nichts mehr verändern und deshalb ist das so furchtbar langweilig und deshalb ist dieses Land ja auch so erstarrt nach jahrzehntelanger konservativer Politik. Entschuldige den Exkurs, Ole.
Nee, find's gut.
Aber für mich geht es wirklich gerade jetzt explizit darum, mich weiterzuentwickeln. Also ich habe jetzt, ist der 10. Band meiner Reihe von Kriminalromanen erschienen. Das ist der letzte. Ich werde jetzt was ganz anderes machen und das wird ganz sicher keine neue Krimireihe sein. Es wird ein anderer Ton, ein anderes Setting, anderes Genre, eigentlich überhaupt kein Genre mehr. Und das ist eine, empfinde ich als große Herausforderung, aber auch als großes Geschenk, dass ich nämlich gucken kann, wie weit geht denn das, was da meine Gabe oder meine Fähigkeit ist.
Hast du da Angst vor?
Ja, ich war jetzt ja echt 10 Romane lang auf der relativ sicheren Seite damit. Und jetzt ist es wie in so ein neues Universum gehen. Da lauert natürlich hinter jeder Tür so ein Koffer Sprengstoff. Das ist aber auch wahnsinnig aufregend und aber eine echt große Herausforderung. Also ich merke das an jedem Tag, an dem ich daran arbeite, dass ich Angst habe, mich dem zu nähern und natürlich Angst habe vor dem Moment, in dem ich denke, oh scheiße, dafür reicht's nicht. Fuck, dafür reicht's nicht. Andererseits tue ich es natürlich, um ganz explizit den Moment hervorzuzaubern, in dem ich merke, ah, da geht noch mal was. So, da geht noch mal was. Da kann ich noch mal woanders hin. Da kann ich mich weiterentwickeln. Ich meine, ey, das ist Zivilisation und Kultur ist Zivilisation. Alles, was wir machen, ist Entwicklung und Zivilisation. So, und wenn das stehen bleibt, finde ich das gesellschaftlich, künstlerisch, politisch schlecht. That was my speech.
Sehr gute, sehr gute.
Entschuldige, ich habe dich gerade platt gemacht.
Nee, ich hab dir eine Frage gestellt.
Ja, das war eine sehr ausschweifende Antwort, sorry. Aber du siehst, mir liegt da was dran.
Ja,
das ist halt voll mein Thema gerade.
Ich hab's
auch. Ich weiß nicht, wo stehst denn du da in deiner Laufbahn?
Ich habe es, ich habe gar nicht in die Richtung gedacht, die du gerade aufgemacht hast. Ich dachte auch in die Richtung Handwerk. Das hast du gerade gar nicht aufgemacht. Weil
ah doch, das gehört aber natürlich dazu. Das gehört natürlich dazu. Also ja. Ich muss jetzt mit anderen Formen spielen, mit einer anderen Struktur spielen, mit anderen Stimmen. Vorher habe ich immer in der Ich-Perspektive erzählt. So, jetzt habe ich, ich glaube, drei verschiedene Perspektiven, drei verschiedene Stimmen, die ein ähnliches Gewicht haben. Doch, da ist schon viel, viel Handwerk. Es gibt eine Figur, die ist aus 28 zusammengesetzt. Das heißt, es reden ständig 28 Leute durcheinander. Also das ist, ich finde, zu so einer Entwicklung gehört natürlich immer, erstmal ans Handwerk zu gehen und zu gucken, was kann ich denn? Jetzt lege ich mir meine Werkzeuge hier hin.
Ja.
Mein Talent oder, wie du sagst, mein Handwerk. Ich glaube, dass sich das ganz schön überschneidet. Weil vielleicht ist es dann nämlich doch ein Unterschied, ob du nur einen Handwerkskasten vor dir hast oder ob du auch und nur weißt, was du damit machst oder ob du auch so ein bisschen die Werkzeuge riechen kannst. Also ob du weißt, da unten, da liegt doch noch diese Spezialzange, die muss ich jetzt mal rausholen, damit ich damit was machen kann.
Nee, also ich sehe das natürlich ganz genauso, dass du dein Talent nicht verwalten kannst, weil dann ist es kein Talent mehr, dann baut es sich ab und dann kannst du auch nichts mehr damit machen. Ich glaube auch, dass es immer ganz wichtig ist, nach vorne zu gucken. Mir fällt das manchmal schwer, wenn man so einen Song geschrieben hat und so doll an dem hängt, auch an der Idee hängt und an den oder an so einem Album hängt, das dann wirklich loszulassen und wieder was Neues anzufangen. Das finde ich manchmal schwierig, weil man so lange sich an einer Sache abgearbeitet hat und dann ist man auch irgendwann stolz und dann ist es da und sich dann wieder in so das kalte Wasser zu werfen, das tut immer erstmal weh. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist.
Total. Und man muss ja, ich weiß nicht, was gießt du denn dann darauf, damit das sich weiterentwickeln kann?
Ich glaube, ich versuche es immer dann sofort auszustellen. Also die kleinste Idee, die ich habe, erstmal dem ganz engen Kreis mal so zeigen. Und das macht immer ganz viel.
Ah, ausstellen im Sinne von ins Fenster stellen.
Ja.
Also nicht ausmachen, sondern wirklich rausbringen.
Genau, danke. Ja, das macht immer ganz viel mit mir, weil ich glaube, so habe ich auch angefangen mit dem Musikmachen. Für mich war das Songschreiben ganz lange nicht, oder immer noch ehrlich gesagt, nicht der Fokus vom Musikmachen, sondern ich bin zur Musik gekommen, weil ich dieses Live-Gefühl so geliebt habe und weil ich den Austausch auf der Bühne so toll fand. Und ganz viele Jahre war mir das nicht das Wichtigste, was da auf der Bühne passiert, sondern nur das da, was auf der Bühne passiert, wenn du weißt, was ich meine. Und irgendwann hat sich dann dieser Fokus auch ein bisschen verändert und ich fand es dann auch das Songwriting so spannend und toll. Und wenn ich dann aber was Neues anfange, dann ist es mir immer sofort wichtig, die kleinsten Ideen auch schon mal zu zeigen, weil mich das befeuert. Also, wenn ich jetzt
Der Resonanzraum
ja,
wieder,
genau,
ne?
Wenn ich jetzt Jahre zurückgehe, wie das angefangen hat, dann hat mich immer der Moment viel mehr gekickt, wo ich zum ersten Mal einen Song einem Freund vorgespielt habe.
Ja, du bist halt Musiker.
Das war der Moment.
Komisch,
und nicht
lustig,
der Moment, ich schreibe das jetzt auf.
Ah,
weißt du, was ich meine?
Ja, toll, das ist
eher
der
so ein,
Unterschied.
Das war eher so ein Vehikel.
Ja, da haben wir vielleicht so ein Ding, wo sich das unterscheidet, ne? Oder auch, also das in der Musik ist dieser Resonanzraum, das Gehörtwerden, ganz, ganz, ganz wichtig. Und da entsteht dann der Trigger für dich,
ja,
das weiterzumachen.
Genau, genau. Also unsere erste Platte hat zum Beispiel komplett unsere Gitarristin geschrieben. Das war nämlich, wir haben uns als Band so kennengelernt. Also sie hat mir eine Mail geschrieben damals und hat gesagt, ich würde gerne Band gründen, ich möchte aber die Songs schreiben. Und ich dachte damals, ich schreibe ja eigentlich selber, aber mal gucken, wie sich das anfühlt. Und dann hat sich das aber super für mich angefühlt, die gesamte erste Platte. Und es kam dann erst später, dass ich gemerkt habe, nee, irgendwie möchte ich noch mehr auch Teil davon sein. Und es ist jetzt aber immer noch so, dass mir der Resonanzraum wichtiger ist als der Moment, wo ich schreibe. Außer es gibt so Songs, die wirklich aus einem rausbrechen. Das sind dann aber auch oft Songs, die ich gar nicht auf der Bühne spielen will oder muss, wenn du weißt, was ich meine. Das sind dann manchmal so persönliche Sachen.
So inniges Zeug.
Genau,
ne?
Die ich gar nicht ausstellen will. Also wieder ist ausstellen
bei mir wirklich
im Sinne
komplett,
von...
Ja, ist komplett andersrum. Ich finde es immer ganz schön, dann auf Reisen zu gehen oder gute Rezensionen zu bekommen oder Feedback von Leuten, die es gelesen haben, gerade Freundinnen und Freunde, die sagen, oh, das hat mich aber berührt und so. Aber eigentlich ist der aufregende Moment ist das Schreiben. Also dieses, wenn ich merke, die Szene ist gelungen oder dieser Absatz und da habe ich irgendwas, ich kann es selbst gar nicht so recht sagen, was dann da gelungen ist, aber dann habe ich richtig, richtig Herzklopfen und dafür mache ich es. Ich mache es nicht dafür, um es rauszustellen, tatsächlich, sondern ich mache es für, es ist so ein narzisstischer Selbstzweck wahrscheinlich.
Ja. Also ich kann dieses Gefühl auch komplett nachvollziehen. Es ist nur erst später bei mir gekommen und es ist immer noch das, das eine, das andere überwiegt. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Deswegen ist es echt genau andersrum.
Deswegen fällt mir diese Pandemie auch gerade richtig, richtig schwer.
Also ja, so guck mal, ich habe so, obwohl ich so einen Zeitstress habe, durch die geschlossenen Schulen schreibe ich tatsächlich so viel wie nie, glaube ich. Weil ich natürlich auch nicht auf Reisen bin, aber auch, weil ich es kann.
Ja.
Also weil ich merke, es ist, I want to. Und das ist das, was mir aus dieser Isolation tatsächlich raushilft, ist der Moment des Schreibens.
Ja. Oh Gott, ich bin schon wieder zusammengezockt.
Du erschrickst immer so, wenn Carsten Boss da anruft.
Das ist ja unsere Chefvisite und deswegen, ich geh mal ran, okay?
Ja, geh mal ran, Ole, mach mal.
Hallo Carsten, schön dich zu hören. Wir haben nicht so viel Zeit, aber freuen uns sehr auf deine Frage. Schieß mal los.
Ich finde ja, dass es zwei Arten des Schreibens gibt. Die einen fangen mit einem Baumstamm an und schnitzen dann so viel weg, bis er in Form gekommen ist. Und die anderen beginnen mit einem dünnen Ast, um den sie immer mehr Girlanden wickeln. Wie schreibt ihr?
Alter.
Danke für diese schöne Frage. Ich weiß es direkt. Ich habe es, glaube ich, auch schon im letzten Podcast erwähnt, wie ich gerne schreibe, nämlich um Sätze oder Wörter, die ich finde. Ich habe in der letzten Folge habe ich doch über das und ich denke immer noch mit dem Knie-Zitat gesprochen. Und in dem Fall wäre das mein Stock.
Also du nimmst den Baumstamm und baust außenrum.
Ja, nee, ich nehme nicht den Stamm, sondern ich nehme den Stock
den
und hänge da Girlanden
genau,
dran und versuche, dieses Wort, Gefühl, diesen Satz in Szene zu leuchten.
Ich muss Carsten Broster da leider enttäuschen, weil bei mir ist es weder noch. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten so wie seine erste Variante, nämlich schreiben ganz viel. Die schreiben dann 700 Seiten und dampfen es dann auf 400 Seiten runter. Dafür habe ich schlicht keine Zeit. Ich bin zu faul für. Das Bild mit dem Stock, um das ich Girlanden wickele, das entspricht überhaupt nicht meiner Arbeitsweise, weil ich tatsächlich eher so arbeite wie so ein, ich glaube, ich arbeite mit Ziegeln und Zement. Setze wirklich,
weil du aufeinander aufbaust,
einen Stein auf den anderen. Und das ist manchmal ganz harte Arbeit und es dauert auch lang. Also ich ziehe nicht einfach nur so ein Holzhaus hoch, sondern ich muss jeden einzelnen Ziegel, also jeden einzelnen Satz daran setzen, schön mit Zement dran klatschen, nächster. Und dann wächst es so langsam nach oben und bekommt dadurch aber, wie ich hoffe,
ein Fundament.
Ja, eine entsprechende Dichte. Also
lass uns bitte nur noch in Bildern sprechen. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, ey Buchholz, du stirbst noch mal in deinen Bildern eines Tages, weil ich für alles immer Bilder benutzen muss. Aber ich kann es mir so besser erklären. Und ich glaube wirklich, ich arbeite mit anderen Baustoffen als die Carsten da im Kopf hat. Er findet es aber sehr interessant. Ich glaube wirklich nur, dass meine Variante gefehlt hat.
Länger hält.
Das sowieso. Ich meine, hallo, wir sind hier im Norden. Man muss ja auch mal Windstärke 8 und 10 abkönnen. So bitte, natürlich arbeite ich mit Stein und Asphalt und Beton.
Vielen lieben Dank für diese Frage.
Ja, danke.
Simone,
ja?
Hast du manchmal Angst, dass dir nichts mehr einfällt?
Nee, überhaupt nicht, weil ich immer viel zu viel im Kopf habe.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ja, also ich habe eher manchmal das Gefühl, dass die Maschine da oben überdreht und irgendwann macht so plopp Und dann implodiert das so und dann ist die Leistungsfähigkeit weg. Aber das habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe auch keine Angst vor dem weißen Blatt. Aber hast du das denn?
Manchmal schon, ja. Manchmal, ich glaube, das wollte ich auch vorhin erklären. Das habe ich nicht so gut auf den Punkt gebracht.
Wahrscheinlich habe ich dich unterbrochen.
Dieses, dass ich mich dann gerne an so Sachen festhalte und so stolz darauf bin, auf einen Song oder so, dass es mir dann schwerfällt, den Absprung zu schaffen, weil ich, glaube ich, dann Angst habe, oh, sowas wird mir jetzt nicht mehr einfallen. So eine gute Idee. Und ich glaube, wir haben in der ersten...
Imposter-Syndrom.
Ja, wir haben, glaube ich...
I once wrote an album.
Ja, wir haben, glaube ich, in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen. Ich habe immer noch Probleme damit, gute Ideen von mir zu erkennen, weil sie ja in dem Moment einfach so zufliegen. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja,
oder
dann,
dich dran erinnerst und dann...
Genau.
Und dann sagt mein Kopf, naja, so gut kann die Idee nicht gewesen sein.
Du hast Schwierigkeiten, die wertzuschätzen.
Genau, und ich habe Schwierigkeiten, die wertzuschätzen. Und in diesem Gefühl habe ich manchmal Angst, dass mir nichts mehr einfällt. Oder nichts mehr, was so gut ist, wie das, was mir mal eingefallen ist.
Hast du denn, also wenn das passiert, dass dir mal nichts mehr einfällt, ne? Ich stelle die Drohung jetzt in den Raum.
Ja.
Was sind deine versteckten Talente, die du bisher noch gar nicht... Auch wenn du nicht an das Konzept Talent glaubst. Aber ja. Was kannst du noch?
Ich kann richtig gut in einen Raum gehen, wo ich niemanden kenne und dann einen total guten Abend haben. Und ich kenne danach fast alle Leute, die in diesem Raum sind. Und ich würde auch sagen, dass die meisten Leute, die ich da treffe in dem Raum, Lust hätten, danach nochmal mit mir abzuhängen. Das klingt gerade total doof, ne?
Nee, das klingt, als könntest du auch als Eintänzer auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten.
Ja, danke. Ja.
Ja, ja, why not,
ey? Oder als, das ist übrigens der absolute Horror, falls du es irgendwann mal mitkriegen solltest, dann bitte ruf mich sofort an und sag, Alter, das geht gar nicht.
Hör auf damit.
Das ist nämlich, ich habe richtig Angst davor manchmal, dass ich irgendwann nach Köln ziehe und als Show-Anheizer Ende.
Bei weißt RTL.
Du? Bei RTL, genau. Das sind diese Typen, die bevor die Sendung losgehen, noch so ein paar Gags erzählen und die Leute so aufpeitschen und die hinter der Kamera stehen und immer so Jubel vormachen, wenn das Publikum jubeln. Warm-Upper, genau. Das sind nämlich Leute, die total viel Geld verdienen und ich finde, es sind immer so brüchige Menschen, die das machen. Also ich habe schon so ein paar kennengelernt und ich will denen auch nicht zu nahe treten, das ist auch ein guter Job und so, glaube ich, wenn du den machst und wenn du da Bock drauf hast. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass du in so leere Augen guckst.
Ich war einmal, als ich in der Journalistenschule war, mussten wir einen Abend bei in der Sendung Talksendung von Reinhold Beckmann verbringen. Und da war so ein Warm-Upper vorher und das war das einzige Mal und das erste Mal auch, dass ich in so einer Sendung als Gast saß. Und ich habe wirklich wusste das nicht, dass so jemand
Wahnsinn,
kommt.
Ne? Das ist Wahnsinn.
Und ich saß da echt und dachte, wie ist der jetzt das geworden?
Ja, ja,
also
genau,
was, wie wollte er eigentlich auf die Bühne? Und hatte einfach nicht genug Talent. Entschuldigung,
genau.
Ist ich wieder mit dem. Also ich war echt verstört von dieser Lohnarbeit.
Und genau deswegen in ganz dunklen Stunden von mir habe ich manchmal Angst, dass ich dann irgendwann.
Weil du das so gut könntest.
Dann, weil ich glaube, dass ich das gut könnte. Weil
aber
ich glaube,
weißt du was? Zieh doch einfach nicht nach Köln.
Ja, das mache ich dann. Ja.
Zieh doch, dann wird es schon.
Gut, wenn jetzt Reinhold Beckmann anruft, der das hört und sagt, komm, wir haben hier noch so ein. Weil das Ding ist, die verdienen richtig Asche. Das, naja. Ja, das ist so. Da habe ich auf jeden Fall, da habe ich manchmal Angst vor.
Ich kann ganz gut kellnern noch. Also ich kann wirklich nicht viel außer schreiben, aber ich kann echt gut kellnern. Ich glaube, ich wäre auch echt eine saugute Sekretärin.
Ja?
Ja, so organisieren, so Reisen buchen, verschiedene Reisen gleichzeitig buchen, übereinanderlegen, dass die sich dann da treffen und auch so Arbeit delegieren. Mhm. So eine Chefsekretärin,
okay.
Aber weißt du?
Ja.
Also so mit so einer Lesebrille. Okay, es hat auch so ein bisschen was Frivoles tatsächlich. Aber ich glaube, dass ich das echt gut könnte.
Mhm.
Und ich bin auch ganz gut im Arm drücken.
Ja?
Ja.
Das dachte ich mir schon.
Bin fies.
Ja? Spuckst du einmal auf ins Gesicht,
ich bin einfach, im richtigen Moment drücke ich dann so so Sylvester Stallone-mäßig. Okay. In so einem, kannst du Arm drücken?
Offensichtlich nicht, Simone, hast du mich mal angeguckt.
Naja, ich bin auch nicht stark, aber es geht dann auch so ein bisschen um den...
Um den Hebel, um das habe ich natürlich ganz
um
gut.
Den Willen in dem...
Ja, ach so. Nee, ich könnte, glaube ich, auch noch ein guter Pfadfinder sein. Ich habe nämlich eine sehr gute Orientierung.
Ich dachte, du hast eine sehr gute Nase.
Das habe ich auch, ja. Ich habe eine sehr gute Nase und eine gute Orientierung.
Wirklich?
Das ja, ich nicht. Doch, doch. Und bin vor allem sehr, also ich bleibe dran. So. Ich habe Biss. Weißt du, wenn du so im Wald irgendwo wärst und es regnet und stürmt und so, ich würde dann trotzdem sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Da geht's lang, ich bringe euch nach Hause.
Oh, das finde ich aber eine schöne Gabe.
Ich würde dann
eine
schöne Geschichte erzählen noch am Lagerfeuer.
Das ist eine tolle Gabe.
Sagen, macht euch keine Sorgen, ich bringe euch nach Hause.
Ja, doch, das könnte ich, glaube ich, auch. Also durchhalten, also ich habe null Orientierung. Mich kannst du in den Wald stellen, dreimal umdrehen und dann kann ich nur noch anfangen zu weinen, weil ich nicht mehr nach Hause finde. Okay. Aber durchhalten kann ich auch gut. Also ja, ich bin echt gut im Durchhalten. Und ich bin ja ein großer Fan von Ernest Shackleton. Und ich frage mich immer, was der eigentlich konnte. Das war einer von diesen dreien, die zum Südpol sich aufgemacht haben, ja. Und ich meine, Amundsen hat es geschafft, hin und zurück. Scott hat es geschafft, hat aber alle Männer verloren. Shackleton ist noch im Packeis eingefroren worden mit seinem Schiff, der Endurance. Das Schiff ist zerdrückt worden im Packeis. Ach, und er war 635 Tage unterwegs und hat keinen einzigen Mann verloren. Das würde ich gerne können, sowas. Ja. Ich wäre eigentlich lieber noch als Schriftstellerin hätte ich die Gabe oder das Talent eines Ernest Shackleton gehabt, muss ich sagen. Finde ich eigentlich, vielleicht fange ich nochmal ganz neu an.
Vielleicht wirst du nochmal Forscherin. Weißt du, was ich gar nicht kann?
Was?
Luftballons zu binden. Kann ich nicht.
Tja. Ich dann lern's nicht. Mal jetzt langsam.
Kann ich nicht.
Warum nicht?
Nee, ich weiß auch nicht. Ich hab das,
weil dir das so wehtut an dem Finger.
Ich habe einfach so Wurstfinger. Ich krieg's
das stimmt
da
doch gar nicht. Du bist doch. Ach, vielleicht hat das mit der Gitarre zu tun.
Vielleicht, ich weiß nicht.
Vielleicht kommt es von der vielen handwerklichen Arbeit, die du machst, weil Talent ja nur Handwerk ist. Ja, ich glaube dieser These übrigens kein Stück, Ole. Ich hoffe, ich habe die auch widerlegt.
Du hast auf jeden Fall gute Argumente gebracht.
Pass auf, dann komme ich doch jetzt mal mit der Rausschmeißerfrage von meinem gnadenlosen Sohn.
Ja.
Die ist jetzt nämlich richtig hart diesmal. Und da geht es auch um Talent. Du reibst dir jetzt schon.
Ich reibe mir die Nasenflügel.
Die Nasenwurzel.
Um ein bisschen intelligent zu wirken.
8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel: Hamburgs Kultur helfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Solo-Auftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei.
Also, mir stellt er die Frage immer so: Mama, nie wieder lesen oder nie wieder schreiben? Für dich heißt die Frage natürlich: Ole, nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen?
Uff. Ich glaube, nie wieder Musik hören. Ich glaube, ich könnte nicht darauf verzichten, Musik zu machen. Ich mache jeden Tag Musik. Und mich bringt das in allen Lebenslagen hoch, runter. Es stabilisiert mich. Es gibt mir morgens Kraft, bringt mich abends runter. Und ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen ohne eine Gitarre oder ein Klavier. Und ich kann gar nicht so super Gitarre und Klavier spielen, aber es geht darum.
Du relativierst es schon wieder. Ich glaube, du hast gerade, dadurch, dass du so eindeutig die Frage beantwortet hast, hast du nämlich gezeigt, dass es doch ein Talent ist oder eine Gabe, die nicht zu ersetzen ist.
Ich weiß es nicht, aber
denk mal drüber nach.
Ja, ich denk mal drüber nach. Was wäre es denn bei dir?
Doch, also dann auch nie wieder lesen. Weil also, hätte ich vielleicht vor einem Jahr noch anders geantwortet, hätte ich gesagt, ach, pfeif auf mein eigenes Schreiben, ich möchte immer lesen dürfen, weil das ja sowas so viel mit Bildung und was Lernen und Herzensbildung zu tun hat. Aber nach diesem Jahr, in dem es mir oft so schwer nur möglich war zu schreiben und ich gemerkt habe, wie sehr mir das fehlt und dass mich das wirklich unglücklich macht, würde ich auch sagen, dann nehme ich schweren Herzens nie wieder lesen. Das erste Mal, dass wir uns irgendwie entscheiden konnten, oder?
Ja, aber es ist trotzdem eine gute, schwere Frage. Was wäre das letzte Buch, was du lesen würdest, bevor du nie wieder was lesen dürftest?
Dorothy Parkers Erzählung.
Schön. Das finde ich einen schönen Schluss. Ich finde es einen schönen Schluss.
Macht mich ein bisschen traurig, die Vorstellung.
Es steht für sich. Nächstes Mal.
Ja, sag du, worüber wir reden beim nächsten Mal. Ich weiß es jetzt gar nicht. Du machst die Ansage.
Ich mache die Ansagen.
Such dir was aus.
Ich würde gerne in der nächsten Folge über die Bühne sprechen. Ein Ort, den wir beide kennen, lieben und schätzen. Vielleicht auch lieben gelernt haben. Das weiß ich ja von dir noch nicht. Und ich würde gerne über die Bühne sprechen, denn das ist so ein Riesenthema, wo es ganz viele verschiedene Blickwinkel gibt, die ich gerne mit dir beleuchten wollen würde.
Und es fehlt uns so, um das nochmal zu sagen.
Ja, es fehlt uns wirklich sehr.
Dann drücken wir die Daumen für die Bühnen dieser Welt und sehen uns bald wieder, Ulle.
Wir sehen uns bald wieder und an alle Hörerinnen und Hörer, macht was aus den nächsten 2 Wochen, bis wir uns wieder hören.
Ja, macht doch was aus euren Talenten.
Ja, ja. Und vielleicht lernt ihr auch mal wie so ein Luftballon, wie man ihn zumacht. Bis dann.
Tschüss. Bis dann, Ulle. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.